Man ist beinahe versucht zu fragen, wäre ich unter 14? Und wäre ich über 30? Hier gibt es 30-Jährige, die verhältnismäßig alt aussehen. Also, die zwischen 14 und 30, die anderen sind unsere Gäste, die grüße ich herzlich hier. Wir sind glücklich, dass so schönes Wetter ist. Zu einer Jugendversammlung in Württemberg gehört für meine Begriffe immer eine kräftige Hitze. Ich habe gestern Abend noch gesagt, hoffentlich ist es richtig gut heiß heute Nachmittag. Und nun ist es genauso, wie ich gedacht habe. Wir wollen zuerst einmal zusammen ein Lied singen. Nummer 6 von uns. Habt ihr alle Liederblätter? Sind verteilt. Nummer 6. Stehen. Herr Jesus, du auferstandener, lebendiger Herr, bitte sei in dieser Versammlung. Du siehst all das junge Volk, und die siehst tiefer als wir sehen. Du siehst all die Not und ungelösten Probleme, alle Schuld und alle trüben Bindungen. Herr, gib auch, dass dieser Nachmittag so wird, dass junge Menschen dich erkennen und finden können. Amen. Wir setzen uns hin. Es werden verschiedene hier sein, die schon solche Nachmittage bei uns mitgemacht haben, Holzgerlingen oder in Herrenberg oder sonst wo. Und da haben wir es gern so, dass wir so ein bisschen dazu tun, dass wir eine Gemeinschaft werden, und dazu muss man wissen, wer man eigentlich ist. Habt ihr nach rechts und links guten Tag gesagt, oder sitzt ihr fremd nebeneinander? Ja, kennt nach hinten und vorne und so. Grüß Gott. Wir machen das am besten so. Es sind ja wohl verschiedene Kreise hier vertreten, dass jeder Kreis, also ein Mädchenkreis, eine Gemeinde, Jugend und CVM, jetzt einen Sprecher erwählt und sich ein Bibelspruch erwählt und dann wird mit diesem Gruß, also der CVM Bumskerlingen grüßt mit, und dann kommt das Bibelwort. Ihr braucht nicht anzugeben, wo es steht, es soll auch nicht ein ganzer Psalm sein, ein kurzes Wort. Und da müsst ihr nicht einen Sprecher wählen, den man nicht hören kann, sondern jemand, der brüllen kann, wie ich hier, nicht wahr? Dass man das hört. Ich mache eine Minute Pause, dass jeder Kreis sich seinen Sprecher oder Sprecherin erwählen kann. Es kann auch ein Kreis mit einem Liedervers grüßen. Wir grüßen, dann singt er eben Vers. So ein musikalischer Kreis. Seht ihr? Nur Jugendkreise, Frauen, vor allem die zufällig reingeraten sind, brauchen nicht. Also ich mache eine Minute Pause, sucht euch eure. Eine Viertelminute ist rum. Habt ihr eure Sprecher erwähnt? Eine halbe Minute. Drei Viertelminuten. So, jetzt fangen wir an. Also, der Mädchenkreis oder wie? Wer fängt an? Fangt ihr doch an.
Die evangelische Jugend, weiter aus Essen, grüßt mit dem Wort aus Jesaja 4.
Brauchst du nicht anzugeben, ja, ist das Wort.
Die auf den Herren harren, kriegen neue Kraft.
Weiter, was ist noch im Kreis da?
Der Mettenkreis Wolfsbüttel grüßt alle mit dem Wort, freut euch in dem Herrn alle Werke.
Wollen wir tun, ja, weiter. Da kamen zwei Brüder von Weissach und haben zur Art eingeladen hierher. Es geht direkt in die Linie von Ephausen zu dieser Versammlung hier. Schön, grüßt in Ephausen alle Bekannten und Freunde. Wir dürfen mit Freuden an Ephausen zurückblick. Weiter.
Der Mädchenkreis Heinrich.
Der technische Jugendkreis Weissach grüßt mit dem Wort Jesus
Christus.
Zelt sitzen. Ich lag
in Banden der schönen Sünde, ich lag in Banden und konnte nicht los.
Jetzt alle!
Drum sag ich noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich.
Der Streiber ist im Zelt sitzen.
Er stand der Jesus, den treuen Heiland, er sandte Jesus und macht mich los. Und sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich.
Nächsten Vers, alle Mädchen, Jesus.
Thank you.
Du führst mit Freuden dem Ort der Seele, du führst mit Frieden mein armes Herz. Drum sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich.
Wir's alle.
Ich will dich preisen, du ewige Liebe, ich will dich loben, solang ich bin. Drum sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich.
Es liegt mir noch viel daran, dass ihr kapiert, das Evangelium ist nicht nur Sache für Pfarrer, sondern für jeden Menschen. Und darum haben wir es unserer Gemeinde gern so, dass nicht nur die Pfarrer verkündigen, sondern auch solche, die Jesus angehören. Wir haben in unserem Jugendhaus in Essen ein großes Clubhaus in der Nähe vom Hauptbahnhof, da ist unsere Jugendarbeit. Da haben wir Sonntagnachmittags eine Bibelstunde mit vielen hundert jungen Leuten. Und da spreche ich gar nicht, da sitze ich hinten und es sprechen die Leiter, die selbstständige Abteilung leiten. Und so wollen wir es am Nachmittag auch haben. Ich habe drei unserer Freunde gebeten, sollen uns ein kurzes Zeugnis sagen. Und da spricht zuerst Jürgen Füg. Er ist Student in der technischen.
Na, da höheren technischen
Lehranstalten.
Wir haben jetzt schon wieder gemerkt, ich habe mit Theologie gar nichts zu tun. Rein gar nichts. Aber ich habe in einem Jesus. Das hat mit Theologie nichts zu tun. Ich würde nicht hier oben stehen, wenn ich nicht ganz genau wüsste, dieser Herr Jesus steht jetzt neben mir. Sonst hätte ich nicht den Mut, mich hier oben herzustellen. Und jetzt will ich Ihnen was aus meinem Leben erzählen. Ich gehöre seit langem dem Herrn Jesus und bin mit dem Herrn Jesus durch Höhen und durch Tiefen gegangen. Aber ich muss sagen, mehr durch Tiefen als durch Höhen. Da stand ich eines Abends mit einem Bruder, ein Bruder ist der, der mit mir den gleichen Weg geht. Da stand ich eines Abends mit einem Bruder bei uns zu Hause in Essen in der Haustür und habe zu dem wirklich gesagt, du, ich kann ja lachen über das, was der Satan mir im Augenblick antun will. Das ist doch primitiv. Da habe ich praktisch den Satan ausgelacht. Weil er mich zwei Wochen so ungefähr in Ruhe gelassen hat und die zwei Wochen unwahrscheinlich schön waren, wo der Satan mich ganz in Ruhe gelassen hatte. Da habe ich praktisch den Satan ausgelacht. Mit einem Bruder, der fängt jetzt auch auf der Ingenieurschule an, der hat auch von Theologie keine Ahnung. Und das hätte ich nicht sagen dürfen. Wissen Sie, der Satan lässt sich nicht auslachen. Von dem Moment an praktisch, vom anderen Tag an, da ging alles. Da hat dieser Satan mir zugesetzt, Sie können es gar nicht glauben. Ich war damals noch Monteur bei einer großen Firma. Und ich kam dann von der Arbeit nach Hause. Ich konnte kaum essen. Ich hatte dann den Kopf im Arm und meine Eltern fragten mich, was ist denn los mit dir? Ich konnte ihnen keine Antwort geben. Die verstanden mich gar nicht. Ich war vollkommen fertig. Da klappte gar nichts. Ich wurde von allen Seiten angeschnauzt und ich konnte machen, was ich wollte. Ich war total daneben. Ich war damals schon Leiter in der Abteilung. Die Abteilung ging langsam zurück. Sie glauben gar nicht, wie ich darunter kam. Langsam aber sicher. Und da, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, da hat der Herr Jesus mir einen Trick gesagt und den möchte ich Ihnen weiter sagen. Wenn Sie mal ähnliche Sachen erleben in dieser Beziehung, den Trick, den kann ich Ihnen also nur empfehlen. Passen Sie genau auf. Da habe ich mir einen Zettel geschrieben. Einen großen, einfachen Zettel. Und da habe ich einen bestimmten Bibelvers rausgeschrieben. Und der stand da drauf. Ich konnte den nach einiger Zeit links auswendig entzetteln, aber ich hatte ihn immer bei mir. Und jedes Mal auf der Arbeit, wenn ich merkte, jetzt geht es wieder schief, jetzt kommt wieder Versuchung, 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 habe ich den Zettel aus der Tasche gezogen und geguckt, was drauf stand. Wie gesagt, ich konnte langs auswendig, aber ich habe immer wieder geguckt, da stand nämlich drauf. Gott ist getreu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen. Sondern macht, dass die Versuchung ein Ende gewinne, so dass ihr es können ertragen. Das ist viel zu viel zu behalten, ich weiß. Da steht 1. Korinther 10, Vers 13, der Spruch.
Bringt aber bei allen beiden Spruch, den lernen wir eben.
1. Korinther 10, Vers 13, Gott ist getreu, der euch nicht lässt, der euch. Die muss man sich einfach merken. Wissen Sie, kennen Sie, kann ich mal so zwischendurch mal sagen, kennen Sie eigentlich die Telefonnummer Gottes? Müssen Sie sich auch merken. 5015. 5015. Psalm 50, Vers 15. Da steht nämlich, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Das ist auch so ein Vers, den muss man sich merken. Und so habe ich mir auch, den habe ich mir gemerkt, und den habe ich mir gemerkt, 1. Korinther 10, Vers 13. Gott ist getreu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung ein Ende gewinne, so dass ihr es könnt ertragen. Und das habe ich mir immer wieder vorgenommen. Und sie glauben gar nicht, ich bin wieder hochgekommen. Er sagt, er konnte nichts mehr dagegen machen. Den Trick kann ich nur verraten. Machen Sie es mal so. Das haut hin.
Ich meine, wir lernen das mal eben, den Spruch. Bring Sie mal eben bei.
Ich muss aber auch einen Pushzettel haben, das kann ich auch nicht. Gott ist getreu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinne, dass ihr es könnet ertragen. Versuchen wir es mal all zusammen zu sprechen.
Gott ist getreu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung ein Ende gewinne,
dass die Versuchung so ein Ende gewinne, dass ihr es könnet ertragen. Wir versuchen es noch einmal.
Gott ist getreu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinne, dass ihr es könnet ertragen.
Schreiben Sie sich bitte alle auf und dann in die Seitentasche. Und wenn die Versuchung kommt, dann können wir es wieder lesen.
Ja, wie ist das denn mit dem Negro-Spiel?
Selbstverständlich, klar. Es ist alles ein wenig improvisiert, verstehen Sie? Nicht? Und was nicht klappt, das ist dann besonders schön.
Das ist wunderschön. Ich habe den Eindruck, dass noch lange nicht alle Kreise ihren Gruß losgeworden sind. Wer wollte hier noch einen Gruß anbringen jetzt?
Wach auf, ihr jungen Christen!
Doch, der hinten war auch nicht, der Mörder, der hat noch Kalierblatt, gib ihm mal eins. Gib ihm mal eins. Gib mal nach hinten durch, los, und der mit dem Vollbart dort. So, jetzt geht's los nochmal. Bitte, wacht
auf, ihr jungen Christen, es gilt ein neues Tun. Gott will sich Zeugen rüsten zu seinem Preis und Ruhm. Sein Wort muss durch die Lande. Zeiten gehen, bis wir im neuen Stande in seinen Zeichen stehen.
Mach auf, ihr jungen Christen, es gilt ein neues Tun.
Jetzt kommt praktisch das Gleiche noch einmal. Ne?
Gott will die Zeugen rüsten zu seinem Preis und Ruhm.
Dies ganz am Schluss der ersten beiden Zeilen, sonst sind sie genau gleich. Wir versuchen gemeinsam.
Ein Wort muss durch die Lande, muss durch die Zeiten gehen, bis wir im neuen Stande in seinen Zeichen stehen.
Ich hoffe, das war nicht so viel dabei.
Es geht zu allen Stunden ein Rufen durch die Zeit.
Jahren von Norwegen zurückkam, da brachte ich ein Lied mit, das hieß Jesu Namen verklingt. Ja, habe ich richtig gesagt, nicht wahr? Angehen doch, großer Geschäftsmann, bitte komm.
Ich will Ihnen mal eine kleine Geschichte erzählen. Ehe ich hierhin kam, war ich mit meiner Mutter im Schwarzwald und fuhr dann einen Tag mal mit dem Auto ein Stück raus in die Gegend. Ich hatte gerade ein kleines Dörfchen mit 5-6 Häusern vielleicht passiert, kam raus und da stand die Polizei und ging. Ich halt war und weiß nicht, was sein soll. Er fragt nach meinem Führerschein, nach dem Fahrzeugpapier, schreibt alles auf. Und zum Schluss dann sage ich, was soll das denn bedeuten? Was hat das für einen Grund? Ja, sagt er, Sie sind soeben mit 79 Stundenkilometern durch die Ortschaft gefahren. Da war ich leicht erschüttert, denn Geschwindigkeitsüberschreitungen sind ziemlich teuer. Ich hätte ja genauso gut 50 fahren können. Hätte mir keiner was gesagt. Hätte ich ungestört weiterfahren können. Mir ist bei der Geschichte was wichtig geworden. Ich habe dann mal drüber nachgedacht. Der Jesus, der hängt nicht tatenlos am Kreuz. Der sieht runter und achtet auf uns. Und so wie die Polizei mich da gefangen hat, das wusste ich gar nicht. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. So sieht Jesus unser Leben, wenn wir alleine sind. Und was ist da für ein Dreck drin? Ich bin nichts anderes als ihr auch. Ich weiß, dass man ab und zu mal lügt und dann hinterher sagt, ja, das war eine Notlüge. Man musste ja lügen. Das bringt uns in die Hölle. Oder man klaut mal eine Schraube auf der Arbeit. Das ist gestohlen, das bringt uns in die Hölle. Ich habe darüber nachgedacht und es gibt nur den einen Weg. Machen Sie Frieden mit dem, der Sie sieht, der Sie beobachtet. Machen Sie Frieden mit dem. Geben Sie Ihr Leben dem Herrn Jesus.
Sitzen Sie sich gemütlich hin und hören Sie mit zu. Sehen Sie, ich komme aus dem Lande Nordrhein-Westfalen, was ja für Württemberg beinahe Ausland ist. Und wir sind ein Land, das einer herrlichen Zukunft entgegengeht. Bei uns ist über dem Lande immer eine große Dunstglocke von der Industrie. Aber jetzt machen die Parteien ja einen großen Wetteifer, dass die siegende Partei einen blauen Himmel über dem Ruhrgebiet schenken will. Ja, da haben wir das schon verfolgt. Frank will blauen Himmel machen, jetzt Adenauer auch, nicht? Das ist toll blau bei uns, naja. Ja, und in diesem Lande Nordrhein-Westfalen hat Gott in vergangenen Zeiten große Erweckungen geschenkt. In der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, die heute noch nachwirken. Da ist in Westfalen eine kleine Stadt, die heißt Siegen. Siegen. Und um die Stadt Siegen rum, das Land nennt man das Siegerland. Da gibt es Eisengruben. Und im Übrigen ist das Land ziemlich arm. Aber da hat Gott geistlichen Reichtum geschenkt, in dem Siegerland. Sehen Sie, in Siegen ist ein Gemeindehaus gebaut worden, das war im Kriege kaputt gegangen durch Bomben, und da haben sie es neu gebaut. Ein kleines Stückchen Siegen ist nicht sehr groß. Für unsere Verhältnisse nicht. Was ein großes Siegen, 80.000 Einwohner, das ist für uns ganz klein, nicht? Und die haben Gemeindehaus, ein Vereinshaus, also ein Gemeinschaftshaus gebaut mit 3.000 Plätzen. Und ärgern 3.000 Plätzen. Das gibt die ganze Deutschland nicht wieder. Und ärgern sich heute, dass es zu klein ist. Das müssen wir miterleben, so ein Kreisfest der jungen Männerbünde in der Hammerhütte, so heißt das Gemeindehaus. Da habe ich neulich gesprochen, da geht das Herz auf. Nicht? Da steht man einfach, die haben keine Rednerpult und nichts, da steht man auf der Galerie. Des ersten Stocks über einen Galerien, da um einen rum das Volk, unter einem und lauter junge Männer und Männer. 3.000, 4.000, also herrlich, nicht? Und es geht alles zurück auf die Erweckung am Anfang des vorigen Jahrhunderts in den 30er, 40er Jahren. Und was mir so, ich habe das studiert, die Geschichte dieser Erweckung, was mir so groß ist, es geht im Grunde zurück auf einen jungen Mann, der mit dem Herrn Jesus richtig ernst machte. Das war ein reicher Gärtnermeister, Tillmann Siebel, der Jung, das Tillmann Siebel. Den Namen könnt ihr euch ruhig merken. Also auch den Prokop Jürgens und so eine Typen und Brigitta Bande euch mehr, das halte ich nicht für so wichtig. Aber den Tillmann Siebel ist für viel wichtiger. Nicht wahr?
Das heißt ja gar nicht so, habe ich falsch gesagt noch.
Ich kenne die Typen nicht, ich will so gar nicht kennen, nicht wahr? Über so ein Spiel. Ja. Kurz und gut, dieser Tillmann Siebel hat früh ein Geschäft von seinem Vater geerbt, eine große Gerberei, und lebte wie alle jungen Leute, er glaubte auch an Herrgott, aber er lebte völlig in der Welt. Und da, weil das Land so arm ist, gingen viele Maurer oft ein halbes Jahr weg nach auswärts, um Geld zu verdienen, und da kommen ein paar zurück aus dem Wuppertal. Und man merkt ihnen an, sie sind anders geworden. Und einer von diesen zurückgekehrten Mauern sagt zu dem jungen Gerbermeister, dein Weg führt ins ewige Verderben. Du solltest umkehren. Da sagt er, du bist ja wohl verrückt geworden, nicht? Und da sagt dieser Maurer bloß, wenn du einmal den Gottfried Daniel Krommacher predigen hörtest in Wuppertal, dann würdest du anders denken. Das war ja kein sehr tiefgehendes Zeugnis, nicht? Aber das ließ dem Tillmann Siebel keine Ruhe. Und eines Tages machte er sich auf von Siegen nach Wuppertal, um eine Predigt von Gottfried Daniel Krummacher zu hören. Also sie wohnen auf 3 Schritte neben der Kirche, aber sie gehen nicht rein, nicht? Also er ist von Siegen nach Wuppertal. Zum Teil der Postkutsche damals vorne, noch nicht mit dem Auto, nicht? Und zum großen Teil zu Fuß. Und am Sonntag, an einem Sonntagmorgen steht er unter wunderbarer Hauptkirche und wundert sich, wie das Volk zu dieser riesigen Kirche zusammenströmt. Er findet auch bloß noch einen Stehplatz und dann hört er diesen Erweckungsprediger des Wuppertals, Gottfried Daniel Krummacher. Ein gewaltiger Mann war das. Sein Bild in meinem Studierzimmer. Ein Quadratschädel, nicht? Ein Mann, mit dem Gott gerungen hat und der mit Gott gerungen hat. Ein Zeuge Jesu Christi. Diese eine Predigt wirft diesen Tillmann Siebel völlig um. Er erkennt zum ersten Mal den heiligen Gott. Und wie sein Leben vor diesem heiligen Gott ein völlig verlorenes ist. Er geht ganz erschüttert raus und sagt, ich muss mit dem Pfarrer reden. Draußen fragte ein, wo wohnt dieser Pfarrer? Und da sagt man ihm, willst du den besuchen? Ja, tu das mal lieber nicht. Das ist ein grober Mann. Und der kann schwätzerlich leiden. Jeden zweiten Besucher schmeißt er einfach raus. So war der. Und hier gibt es schöne Geschichten. Nicht, da war mal dieser Gottfried Daniel Krummacher mal eine Gesellschaft. Und da haben die Leute so geschwätzt, wissen Sie so, das wäre also sinnlos. Und da hat man ihn gefragt, was hatten Sie von der Sache? Dann hat er gesagt, kennen Sie die Naturgeschichte Kaninchen? Wieso? Nee. Die machen überall Löcher und bringen es doch zu nichts, sagt er. So. Und er lässt sich also die Wohnung zeigen, er riskiert es, abgewiesen zu werden. Dieser Gottfried Daniel Krummacher war Junggeselle, er war sehr zurückgezogen gelebt. Der junge Mann schellt, damals gab es noch keinen elektrischen Klingelknopf, er zählt an den Glockenzug und dann macht ihm der Gottfried Daniel Krummacher selber die Tür auf. Und der junge Mann stammelt, ich möchte ein Kind Gottes werden. Und dann merkt der Gottfried Daniel Krummacher, das ist kein Schwätzer. Das ist kein Schwätzer. Dem geht's ums Ganze und nimmt ihn in sein Zimmer. Und dann kommt ein Gespräch zwischen dem Alten und Jungen, zwischen dem, der dem Herrn gehört und den Grund des Glaubens gefunden hat und dem, der sucht. Das endet damit, dass der junge Mann niederkniet und der Alte ihm die Hände auflegt und ihn dem Herrn Jesus weiht. Und dann sagt der Sohn, du gehörst zu diesem Herrn, und nun geh in deine Heimat und führ Menschen zu Jesus. Und dann geht der Junge zurück. Ein veränderter Mann. Ich bin durch manche Zeiten, ja auch durch Ewigkeiten, in meinem Geist gereist. Nichts hat mir das Herz genommen, als da ich angekommen auf Golgatha. Gott sei gepreist, so ging es ihm. Nun kommt er zurück. Seine Freunde sind zuerst sehr erstaunt, als er abends nicht mehr in der Wirtschaft ist. Man ist gewohnt, da wird abends bis in die Nacht gezickt. Sie haben Geld. Und der Tillmann Siebe kommt nicht. Und da besuchen sie ihn und sagen, was ist los. Und dann erzählt er ihm, was ihm widerfahren ist. Ich habe einen Herrn gefunden. Und jetzt lade ich euch ein in meine Wohnung. Wir wollen jeden Mittwochabend eine Bibelstunde halten. Miteinander hier unter Gottes Wort, wir unter uns. Wir wollen forschen der Bibel, dass die Wahrheit ist. Und die meisten seiner Freunde sagen, du bist verrückt, mein Kind, nicht und geh ab. Und ein paar bleiben. Und so entsteht der Anfang dieser Erweckungsbewegung. Ein Mann. Jetzt sind schon ein paar. Kommt jede Woche zusammen um Gottes Wort und dann sonntagsabends auch. In aller, nicht wahr, sie haben kein Missionar, kein Pfarrer, der Pfarrer war ein ganz richtiger Mensch, der dagegen gekämpft und so vergeben. Der unter sich Anfängern glauben, haben sie einfach miteinander das Neue Testament studiert. Und das hat eine solche Bewegung hervorgerufen, dass die Freunde, die nicht mitmachen, nun langsam unruhig wurden. Immer mehr sprangen ab zu Tillmann Siebel. Und dann haben die zurückgebliebenen sechs Brüder beschlossen, sie wollten ihm einen abends mal eine Katzenmusik bringen, um die Bibelschule zu stören. Das war ein Sonntagabend, wo diese Brüder zusammensaßen an Gottes Wort. Und da kamen die anderen, es war schon dunkel, war ein Wintertag, und hatten sich ausgerüstet mit Musikinstrumenten, mit so einer Knarre, mit einer Gießkanne, weil er drauf bläst, nicht mit Blechstöpfen und Deckeln und womit man Radau machen kann. Und dann zogen sie vor das Fenster ihres alten Freundes und haben da einen schrecklichen Lärm vollführt. So wie Tillmann Siebel früher war, wäre rausgekommen mit dem Pfarrer vom Prügel und es wäre eine richtige Keilerei geworden, aber nichts regt sich. Das macht sie unruhig. Die gehen auseinander, ein bisschen wie geprügelte Hunde. Und einer denkt, ja, ich möchte doch wissen, was machen sie denn eigentlich da in der Bibelstunde? Was machen sie da eigentlich? Und nun kennt er das Haus seines Freundes. Er weiß, man kann durch die Hintertür reinkommen, die ist aber offen, und in die Küche. Und da ist so ein Schiebfensterchen in die Wohnstube. Wenn er sich da reinschleicht, dann könnte er horchen, was sie in der Wohnstube machen. Und so legt er seine Gießkanne weg, nicht da, und schlendert über den Zaun, durch den Grasgarten, durch die hintere Tür, dunkler Gang, horchen sie, wie da drin über den Erlöser gesprochen wird. Und dann geht auf einmal leise die Küchentür auf. Was ist das? Und da kommt einer rein, da merken sie, da kommt noch einer, den es auch hinzieht, mal rauszukriegen, was da ist. Nicht? Da kommt ein Dritter an und ehe sie ihn bauen können, dass uns weiter sitzen, stößt er an irgendeine Blechschüssel und die fällt rasselnd herunter. Und nach einer halben Minute erscheint der Tillmann Siebel mit dem Licht und da sitzen drei seiner Freunde verlegen in der Fensternische. Ja, was macht ihr denn hier? Ja, kommt doch in die warme Stube rüber. Ja, wir wollten ja mal hören. Ja, das könnt ihr ja hier viel besser. Und dann nimmt er sie mit rüber. Und dann im überströmten Gesicht der Bürgermeister kniet und sagt, oh Tillmann Siebel, so wie mein Sohn gestorben ist, so will ich auch sterben. Ich habe gelernt, man muss sein Leben so einrichten, dass man so sterben kann. Man kann nicht im Sterben sich bekehren und muss es rechtzeitig tun. Ich komme auch in eure Stunde. Und von da war es natürlich ausgeschlossen, die Bewegung zu hindern, als mal ein Bote von der Brüdergemeinde über die Berge kam und einen Bauern traf, und hat gefragt, sage mal, wie heißt der Ort da unten? Da hat er gesagt, Freudenberg. Dann hat der Bruder, Bote von der Brüdergemeinde gefragt, gibt es da ein paar Fiene, so nannte man Feine, so nannte man die Gläubigen damals im Rheinland, gibt es da ein paar Gläubige? Und da sagt der Bauer ganz wütend, Gläubige, das ganze Nest ist voll davon. Ganz wütend, das ganze Nest ist voll davon, nicht? Und von da ist ein Feuer ausgegangen, was also heute noch brennt im Siegerland. Ich erzähle euch das, um zu sagen, wie kann ein Mensch, den Gott erreicht, ein Segen werden. Und nun sitzen hier so ein paar tausend. Kinder, was könnte aus euch werden, wenn ihr ganz Gott gehört? Aber jetzt wollen wir erst noch mal ein Lied singen. Ja, alle miteinander.
Musik.
können noch ein paar Kreise nicht gegrüßt haben. 61. Damit das folgende Bewandtnis ist. Sehen Sie in den Psalmen, da haben die Menschen auf ihr Herz ausgeschüttet, nicht? Und in dem von uns erfundenen Psalm 1961 soll ein junger Mensch unserer Tage einmal sein Herz ausschütten und aussprechen, was die jungen Menschen unserer Tage empfinden. Und dann wird Antwort darauf gegeben, auf jeden einzelnen Vers. Ja, also du hast Wort.
Ich lese einmal den Psalm ganz vor und danach versweise und zu jedem Vers ein kleines Sketch hier machen. Das machen wir dann mal. Was ich tue? Ich besuche Abendschulen. Ich habe einen tollen Job. Ich muss etwas werden. Ich will weiterkommen. Aber wie soll ich mit mir selber fertig werden? Ich suche jemanden, der mich ernst nimmt. Fragt mich denn keiner nach meiner Not? Wem brauche ich denn nichts mehr vorzumachen? Wollt ihr wissen, wie es mir geht? Ich bin besoffen und habe Durst. Ich schlage mir den Bauch voll und habe Hunger. Ich möchte den ganzen Mist vom Halse haben. Ich möchte neu anfangen können. Ich möchte frisch gewaschen sein. Ich möchte frische Wäsche tragen und dauernd danach riechen. Deinen Namen kannte ich kaum. Und als ich ihn nach langer Zeit wieder hörte, da dachte ich, abgestanden und überlebt. Ich bin fern von dir, Jesus. Mein Leben läuft langweilig. Ich will dich nicht, aber meine Einsamkeit quält mich. Jetzt von vorn. Was ich tue? Besuche Abendschulen. Ich habe einen tollen Job. Ich muss etwas werden. Ich will weiterkommen, aber wie soll ich mit mir selber fertig werden?
Da sitze ich nun. Es geht jetzt schon anderthalb Jahren so. Besuche eine Abendschule. Ich will weiterkommen. Meine Eltern haben mir verboten, zum Weihnachten zu gehen. Ich habe keine Zeit für mich. Ich muss nur an Schule denken. Wenn ich jetzt mal meinen Zeitplan durchsehe. Morgen haben wir 6 Stunden Abendschule. Es fängt um 7 Uhr an. Ich habe um 4 Uhr Feierabend. Ich bin um 5 Uhr zu Hause, muss essen und dann noch Schularbeit machen. Schon wieder einer. Herein.
Guten Tag, Erich. Wie geht's dir?
Oh, so mäßig. Setz dich mal. Ja, Mathematik. Wir schreiben nächste Woche eine Mathematikarbeit. Ich habe mich noch nicht vorbereitet. Was soll ich machen? Ich muss arbeiten, arbeiten. Ich habe keine Zeit für mich.
Erich, ja? Ich möchte dich einladen zu unserer Bibelstunde.
Hören Sie? Schon wieder einer von den Club. Klaus, ich habe dir das schon mal gesagt. Ich habe keine Zeit für mich. Wie soll ich denn dann noch Zeit haben für das? Kannst du das nicht verstehen? Meine Eltern sagen mir dauernd, du machst viel zu wenig. Und dann kommst du an und sagst, komm zur Bibelstunde.
Man muss doch Zeit für sich haben.
Zeit für sich haben? Mensch, Junge, ich habe keine Zeit für mich. Ich muss weiterkommen.
Hast du denn Zeit für Jesus?
Zeit für Jesus. Klaus, also bitte, ich habe dir schon mal gesagt, ich habe keine Zeit für mich. Wie soll ich dann Zeit haben für Jesus?
Ja, Erich, ich muss gehen. Mach's gut. Und denk dran, wenn du Jesus hast, dann geht klappt alles.
Da sitze ich nun. Aber hat er nicht recht?
Und wir gehören doch zusammen.
Wir ziehen alle an einen Strick.
Wir marschieren alle in eine Richtung.
Und trotzdem ist jeder anders.
Wir pfuschen zusammen in der Schule.
Wir gehen gemeinsam ins Kino.
Wir teilen brüderlich unsere Zigaretten.
Und trotzdem fühle ich mich nicht wohl.
Wir bilden eine Clique.
Wir tun auch gute Werke.
Wir haben schon für alte Leute Holzgas.
Und trotzdem habe ich das Gefühl, als rennen wir geschlossen in die Hölle.
Was?
In die Hölle? Ja, Hölle! Ich bin ja los und kann nicht. Ich merke, wie der Satan in mein Leben zieht. Ich will hier los und kann nicht.
Eigentlich hast du ja nicht ganz so unrecht.
Ehrlich gesagt, ich wollte auch schon, aber...
Gedacht habe ich es mir auch schon immer, aber gesagt habe ich es noch nicht.
Und wenn schon, wir ziehen doch an alle an einem Seil und trotten gemeinsam in die Hölle.
Dass der Satan zieht!
Bin ich nicht darauf gekommen?
Ja, ich aber auch ohne dich nicht. Denn Christsein ohne den anderen, das gibt es nicht.
Aber wenn Jesus uns da unten an dem Felsen nicht geholfen hätte, wären wir auch alleine nicht weitergekommen.
Ja, das Band seiner Liebe, das ist es, das uns verbindet und hält.
Du, oft habe ich Angst, dass der Satan uns hier losreißt von diesem Band, dass er uns ins Verderben zieht.
Ja, bei mir war es auch schon. Aber ich komme einfach von diesem Liebesband nicht los.
Weißt du, neulich habe ich gesagt, Herr, ich kann einfach nicht mehr. Herr, ich will nicht mehr. Herr Jesus, ich weiß, dass du lebst, aber ich kann dir nicht mehr gehören. Ich will dir nicht mehr nachfolgen. In all dieser Not und Anfechtung und Spott und Hohn dieser Welt, Herr, ich will nicht mehr. Und weißt du, was da geschah? Ich kann es nicht erklären. Aber das Kreuz Jesu wurde vor mich gestellt. Ich sah ihn, wie er am Kreuz hing und für mich starb und für mich blutete. Soll ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab? Soll ich dem nicht Treue schwören? Treue bis in Tod und Grab?
Ja, das ist es. Jesus ist auch für 1961 noch eine Aktualität. Jesus ist für uns wichtig. Komm, lass es uns den anderen noch erzählen, was wir bei Jesus gefunden haben, damit noch viele mit an diesem Seile, das Jesus zieht, hängen.
Gar nicht, weil ich da singe.
Soll ich dir das mal erklären? Ich lege alle meine Lasten am Ufer des Flusses nieder. Mit der Last ist gemeint deine Sünde und deine Schuld, die du auf dich geladen hast. Und du brauchst es gar nicht tragen. Es hat schon mal ein anderer für dich getragen.
Ja, ja, sag mal, warum sagst du mir das? Ich
weiß,
singe einfach und du kommst hier reingeplatzt und fängst mit meiner Sünde an.
Ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut fließt wunderbar stiller durchs Land. Und da kannst du auch Stille finden, bei Jesus.
So? Es wäre eigentlich doch herrlich, wenn es einen gäbe, der einem seine Last abnimmt.
Mein Leben läuft langweilig!
Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebt habe, auf dass auch ihr einander lieb habet.
Ich will dich nicht!
Aber Gott will dich! Denn also hat Gott die Welt geliebet, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
Aber meine Einsamkeit quält mich!
Des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.
Psalm 61. Wir singen jetzt mal Lied Nummer 7 bei der Jesu will ich bleiben. Dritt im Bunde Ihnen ein kurzes Wort sagen, das Rolf Gerd hat. Student an der Kirchenhochschule in Wuppertal.
Als ich letztes Mal in der Jugendversammlung sprach, da konnte ich noch du sagen. Aber ich glaube, heute muss ich sie sagen. Ist eigentlich schon anderthalb Jahre her. Was ich sagen wollte. Es war einmal ein Mann. Der lebte vor langer, langer Zeit und der ging durch die Gegend und durch die Wüste und er gab Hunde und Halbleuten und naja, es war einmal, ne? Es war einmal. Der lebte einmal so vor 2000 Jahren und er tat sowas und die Menschen folgten ihm einige nach und andere haben ihn totgeschlagen ans Kreuz gehängt. Es war einmal. So habe ich mit 15 Jahren gedacht. Es war einmal. Jesus war einmal und ist nicht mehr. Das ist überholt. Ich war mit 15 Jahren dreimal in der Kirche. Einmal zu meiner Taufe, das zweite Mal zu der Taufe meiner Nichte und das dritte Mal war ich mal so im Kindergottesdienst. Entweder glauben wir an Jesus, dann ganz, oder lass es ganz sein. Bleib ganz draußen. Ganz draußen bleiben. Mach doch Schluss mit dieser Halbheit, mit dieser halben Frömmigkeit oder ganzen Gottlosigkeit. Was ich erzählen will, habe ich erfahren, selbst erfahren. Ja? Ich war ein ganz gottloser Mensch mit 15 Jahren. Ich habe manche Sünde erlebt und mitgemacht. Da haben mich die Leute vom BH gepackt und gesagt, komm, geh mit ins Weihhaus. Komm mit.
Sagen, was BH ist, das wissen Sie nicht.
Achso, BH ist also Weihhaus, Jugendhaus in Essen, großes Clubhaus. Habe ich mitgenommen, komm, geh mit zur Bibelstunde. Und ich weiß nicht, wie das kam, ich bin mal mitgegangen. Wollte mir den Laden mal ansehen. Du, und da ist mir Jesus begegnet. Jesus höchstpersönlich ist in mein Leben getreten und hat sich mir offenbart. Ich kann es nicht erklären, wie das ist. Aber es ist so. Jesus lebt auch heute, ich habe es erfahren. Er tritt in mein und dein Leben so. Warte, ich wollte das nicht sagen. Er tritt also auch in ihr Leben. Ja, er lebt, ich habe es erfahren. Ich bin also in Wuppertal und ich machte also Griechisch und es kam einer, ich lädte ihn gut in so einen Kaffee ein und sagte, komm, wir wollen uns mal ein bisschen kennenlernen und so. Und er kam und dann ließ er seine neuesten theologischen Erkenntnisse vom Stapel. Mir wurde beinahe schlecht. Und ich sagte, du kannst nur so reden, weil du selber keinen Heiland hast. Du hast eine Ideologie, aber keine festen Gründe, auf denen dein Leben steht. Er guckte mich ganz entsetzt an, schwieg. Lange Schweigen, noch länger Schweigen. Dann sagt er, ja, du hast recht. Du hast recht, das ist meine Not. Ich habe keinen Heiland. Und er hat sich aufgemacht zu diesem Heiland. Da habe ich erfahren, dass Jesus sieht. Sieht in aller Frömmigkeit, die doch zugleich Gottlosigkeit ist. Dass da Jesus sieht. Ich will raus von den Ketten dieser Sünde. Ich will auf Jesus gehören. Und ich kann nicht raus. Da bin ich zu einem älteren Bruder hingegangen und habe gesagt, du, das ist meine Sünde. Du, ich bekenne sie dir. Und wir sind zusammen niedergekniet und haben gebetet. Und da wusste ich eins, jetzt ist mir die Sünde vergeben. Ich bin frei. Ich darf frei sein von dieser Schuld. Ich glaube, das ist die Herrlichkeit Jesu. Seine Gnade und seine Barmherzigkeit, wie er uns frei macht von dieser Schuld. Das ist seine Herrlichkeit. Ich wollte, ihr würdet auch sehen, die Herrlichkeit Jesu. Seine Herrlichkeit. Dass er sagen könnt, wir haben gesehen und erfahren seine Herrlichkeit gesehen, heute, im Jahre 1961. Das kann man.
Jürgen, geh mal eben das Lied durch. Geh noch einmal das Lied eben durch. Geh mal durch. Nicht? Ja, also, ihr habt gemerkt, dass wir die ganze Zeit hier so einen kleinen Hickhack, so einen kleinen Streit hier so haben, nicht wahr? Das steht nämlich auf dem Programm, das gehört eigentlich immer dazu, bei unseren Jugendtreffen, wir haben das unendlich oft schon solche Jugendtreffen im Württemberger Land gemacht, dass man so einige von diesen Negro-Songs singt, von diesen Negergesängen. Und meine Männer sagen, sie könnten die nicht. Und dabei hatte doch eben selber gehört, wie der unser Phil Helle hier, nicht mehr. Der kann das doch. Der kann das doch, unser Phil Helle. Also das wird klappen, ja? Wie geht das? Das soll ich mal erst erklären, was das ist, nicht wahr? Also, da muss ich wieder erzählen wieder. Das ist, als ich noch jung und schön war, im Jahr 1981. besorgt ihr nicht, dass es mal gewesen ist. Das ist ja unerhört. Das ist lange her, ich gebe das zu. Das war im Jahr 1931. Da saß ich in New York in einem großen Saal und ich war der einzige Weiße in dem Saal. Vielleicht 500 Menschen. Ich war der einzige Weiße. Es war im Stadtteil Harlem, das ist der Stadtteil in New York, in dem die Neger wohnen. Es war eine sehr elegante Versammlung. Unter Neger stellen wir uns dann oft so vor, nicht mal so einen Spieß und Messer mit den Zähnen und Rinde die Nase. Das ist ja doch nicht mehr so. Ihr wisst, dass in USA jahrzehntelang Neger aus Afrika importiert wurden als Sklaven. Sie wurden in Afrika gejagt wie Tiere, auf Schiffe verfrachtet, grausam verfrachtet und nach USA gebracht und auf Sklavenmärkten verkauft. Darf ich mal fragen, es interessiert mich jetzt als Schriftsteller, wer von euch kennt Onkel Toms Hütte? Also ist das noch bekannt? Danke, das muss man mal wissen, nicht wahr? Da haben wir eine Ahnung von, wie das dazu ging. Und dann gab es einen Präsidenten, Abraham Lincoln, der hat mit den Nordstaaten gegen die Südstaaten gekämpft, hat die Südstaaten besiegt und da bekamen die Neger ihre Freiheit. Und seitdem sind die Neger frei. Aber sie wissen, dass da ein toller Rassengegensatz ist. Man liest da immer wieder, nicht wahr, von großen Krechen. In Little Rock, vielleicht haben sie es gelesen, ja? Oder lesen sie keine Zeitung? Das macht auch nichts, wenn sie keine Zeitung lesen. Glüher werden sie eine Zeitung lesen, stimmt nicht. Aber man sollte sie doch lesen, ja, dass man im Bild ist. Kurz und gut, in dem großen Saal, in dem ich da saß, waren nun Neger aller Farben versammelt. Neben mir saß ein elegantes Mädel, die war weiß, meiner Meinung nach. Und dann sah ich ihre Hände, die sie in den Schoß gelegt hatte. Und da hatte sie zwischen den Fingern so bläuliche Schatten. Und daran sah man, die hat Negerblut. Die kann dann wieder Kinder kriegen, weil sie die ganz schwarz sind auf einmal. Wo ein Neger in der Familie ist. Und darum gilt sie als farbig. Und dann sprach da ein Professor, ein Negerprofessor, kohlrabenschwarz. Wie unsere Ruhrkohle so schwarz war. Ja. Und eine wundervoll weiße Wäsche, also da lohnt sich weiße Wäsche zu tragen, weil so schwarz ist, nicht wahr? Und wie die Zähne so blitzten, wie ein Gesicht und die weißen Augäpfel. Das ist ein sehr eleganter Mann. Und ein temperamentlich. Und der hielt einen Vortrag über die Rassenfrage. Und dann höhnte er. Da war eine Atmosphäre in dem Saal, das vergesse ich nicht. Wir höhnte, wir verstehen, dass die weißen Amerikaner Angst vor uns haben. Heute ist jeder zehnte USA-Mann ein Neger und jeder neunte in New York ein Neger. Und unsere Familien haben 10 Kinder und die weißen Familien haben 1 oder 2 Kinder. Sie können sich ausrechnen bis USA, so sagt der Schwarzwirt. Ich verstehe die Unruhe der Weißen, höhnte er. Es tut uns leid, dass wir den Leuten lästig sind. Und dann kam das. Aber wir sind auf eine Einladung hin nach USA gekommen. Die war so dringend, dass wir sie nicht gut ausschlagen konnten. Da sah man im Geist dieses Sklavenschiffe, nicht wahr? Und ein Beifall. Und da spürte man einmal so diese Atmosphäre noch aus der Sklavenzeit. Als wir auf den Plantagen arbeiteten, rechtlos wie Tiere. Und da im Elend, da haben sie Lieder gesungen, geistliche Lieder, ganz einfach auch. Oft nur so 1, 2 Zeilen immer wiederholt. Und es ist etwas merkwürdig, dass diese Lieder auf einmal in Deutschland wieder rauskommen, dass das junge Volk sie singt. Und jetzt würde ich doch vorschlagen, singt mal so ein bisschen davon. Ihr müsst aber vorher ins Deutsch übersetzen, ne?
Geh hinunter, Mose, geh. Geh hinunter, Mose. Als Israel in Ägypten war, sprach Gott zu Mose, lass mein Volk gehen. Es ist so bedrängt und kann nicht länger bestehen. Geh hinunter, Mose, geh nach Ägypten und sage, lass mein Volk gehen. Und dann kommt, lasst uns alle aus der Sklaverei fliehen und lasst uns alle in Christus frei sein.
When Israel was in Egypt's land, let my people go. Oppressor had they could not send, let my people go. Go along, Moses, went down in Egypt's land, tell old Pharaoh, let my people go. Thus said the Lord bold Moses said, let my people go. If not, I'll smite your firstborn dead. Let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land. Tell, O Pharaoh, let my people go. Oh, let us all from bondage flee. Let my people go. Let us all in Christ be free. Let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land. Tell, O Pharaoh, let my people go.
Ich möchte ein Schlusswort sagen. Ich lese aus Johannes 6. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis? Von da an wandten seiner Jünger viele sich ab und wandelten hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Heilige Gottes. Meine Freunde, eine dramatische Szene. Die Synagoge in Kapernaum ist voll von Jünger Jesus, von Jünger Jesu. Jesus redet und dann kocht diese Versammlung. Und auf einmal steht da eine kleine Gruppe auf und geht raus. Und dann erhebt sich doch einer und geht raus. Und schließlich läuft der ganze Verein auseinander und dann ist Jesus mit einem kleinen Häuflein von Männern allein. Ein Skandal. Ist das nicht ein Skandal, wenn ein Pfarrer predigt und die Kirche läuft ihm weg? Jesus ist das passiert. Was war geschehen? Diese selben Leute hatten am Tag vorher Jesus zugejubelt. Das ist unser König. Den machen wir zu unserem König. Denn er hatte 5000 Leute gespeist. Und am nächsten Tag, an dieser Stunde, wo das hier passiert, kommen sie wieder zu ihm. Und dann hält Jesus seine Predigt vom Brot des Lebens. Und während dieser Predigt kühlt sich die orientalische Begeisterung sehr schnell ab. Und als Jesus sagt, ihr könnt nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht mein Blut trinkt und mein Fleisch esst, da schlägt die ursprüngliche Begeisterung in helle Empörung um. Ja, ist der denn noch zu retten? Wir sind doch keine Kannibalen. Wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Die wollen wir nicht mehr hören. Jetzt ist Schluss. Da machen wir nicht mehr mit und dann gehen sie. An dieser Stelle hat der württembergische Theologe Albrecht Benger, den wir wohl alle kennen, gesagt, hier ist eine heilige Musterung. Was das Wort Musterung ist, kennt ihr heute wieder alle.
Ich könnte so sagen, wenn jemand für eine Sache als tauglich untersucht werden soll, dann wird er gemustert. An dieser Stelle mustert Jesus seine Jüngerschar. Und ich möchte zwei ganz kurze Punkte sagen, denn dann machen wir Schluss, weil wir schon so einen schönen Nachmittag gehabt haben. Erstens die heilige Musterung. Jesus überprüft seinen Jüngerkreis auf Tauglichkeit zur Nachfolge. Das gibt es also, dass eine große Schar von Jüngern um ihren Meister herum versammelt sind, um sein Wort herum, um ihn selbst herum. Und dann geschieht das Aufregende, dass durch diese Jüngerschar eine große, tiefe Schneise geht. Ein Abgrund bricht auf und es geschieht, dass selbst im Jüngerkreis Entscheidungen über Leben und Tod fallen müssen. Jesus mustert seine Leute mit dem Erfolg, ich sage Erfolg, dass der größte Teil seiner Jüngerschar aufsteht und den Saal verlässt. Das Ergebnis seiner Musterung, viele gehen und ein kleines Häuflein bleibt. Waren die denn tauglich? Was mich an diesen anderen, die gegangen sind, freut, ist, dass sie so ehrlich waren. Das ist eine harte Rede. Als Jesus sagte, wenn ihr nicht mein Blut trinkt und mein Fleisch esst, da hätten sie ja auch lachen können. Hätten ihn gar nicht ernst nehmen können. Wollen wir mal hier bleiben? Vielleicht erzählt er noch so ein paar Witze. Wir sollen sein Fleisch essen. Nein, sie nahmen ihn ganz ernst. Das ist eine harte Rede und die wollen wir nicht mehr hören. Jetzt ist Schluss und dann sind sie gegangen. Sie nahmen ihn ernst und gingen. Sie waren ganz konsequent. Aber sie waren nicht tauglich. Auf der Musterung wurde klar, dass sie gehen mussten. Und sie gingen. Was gehört eigentlich zum Jüngersein, dabei sein, um seinen Meister herum versammelt sein, um sein Wort herum versammelt sein? Ja, was gehört denn darum, dazu? Offenbar genügt das ja nicht, denn die waren ja alle dabei. Und als Jesus dann anfängt zu reden, da kommt die große Scheidung mitten durch den Jüngerkreis. Und dann bleiben nur einige wenige zurück. Und alle anderen gehen wieder zurück, dahin, wo sie hergekommen waren. Gehen wieder dahin, wo alle anderen früher auch waren, wo alle anderen waren, mit denen sie früher auch zusammen waren. Sie fangen wieder im alten Leben an und nichts war neu geworden. Und offensichtlich ging das auch. Ein zweiter Punkt. Die Tauglichen. Die Musterung Jesu war in ihrem Ergebnis niederschmetternd, aber doch nicht hoffnungslos. Immerhin waren 12 Mann zurückgeblieben und unter diesen 12 Mann waren Leute vom Schlage eines Petrus. Der hat nämlich mal an anderer Stelle gesagt, und wenn alle gehen, ich bleibe. Das waren doch Leute, das war doch ein Mann. Das passt doch haargenau an diese Stelle. Und sie können alle gehen, wir bleiben. Das war eine Elitetruppe, 12 Mann, mit denen konnte man doch was machen. Und Jesus sagt zu ihm, ich freue mich ja, dass ihr bei mir geblieben seid. Ein paar brauche ich wenigstens noch. Und mit euch kann ich was machen. Er sagt das gar nicht, ich habe mich vertan. Er sagt zu den Letzten, die bei ihm geblieben sind, wollt ihr nicht aufgehen? Als wenn ich dabei gesessen hätte, ich wäre aufgestanden und gesagt, jetzt ist endgültig Schluss, jetzt gehen wir auch. Wenn er uns nicht mal will, dann gehe ich endgültig. Die Musterung Jesu endet so, dass kein Jünger tauglich ist. Es gibt keine Tauglichen in der Nachfolge Jesu. Und mein zweiter Punkt, die Tauglichen, ist völlig falsch, das heißt die Untauglichen. Jesu Musterung endet damit, dass Jesus vor seinem Jüngerkreis steht, der größte Teil ist weg und ein paar Menekes sind bei ihm und er muss sagen, auch euch braucht ich nicht. Aber warum gehen die denn eigentlich nicht weg? Warum sind die denn geblieben? Was unterschied denn diese paar, die dabei blieben, von den anderen, die doch auch Jünger waren? Seine Jünger steht da extra. Und da steht wirklich Jünger. Da steht nicht Volk. Da steht nicht etliche. Da stehen keine Anonymen, sondern da steht, seine Jünger murrten. Seine Jünger empörten sich gegen ihren Herrn. Und 12 von den Jüngern blieben. Was unterschied diese 12 von ihrem Herrn?
Für die anderen war das, was Jesus sagte, eine harte Rede. Wer kann sie hören? Und für die 12, die übrig blieben, spricht Petrus. Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das war für die anderen das, was Jesus sagte. Worte des ewigen Lebens, die nicht der Unterschied. Als Jesus zu seinen Letzten sagt, die letzten Getreuen, die dabei blieben, sagt, auch euch brauche ich nicht. Da hatten sie nur eine Antwort. Aber wir brauchen dich. Wir können nicht mehr von dir los. Jawohl, du brauchst uns nicht. Aber wir können nicht mehr zurück. Wir müssen bei dir bleiben. Das unterschied sie. Wir haben geglaubt. Das heißt, wir haben einen Schritt in unserem Leben getan, der uns von unserer bisherigen Existenz, von unserem bisherigen Leben entscheidend trennt. Wir können nicht mehr diesen Schritt zurück tun. Wir sind dein. Wir haben geglaubt, und jetzt kommt's, und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wer das in seinem Leben kapiert hat, das merken die Jünger hier, kann nicht mehr zurück. Wer Jesus als seinen Herrn in seinem Leben ergriffen hat, weil er den Schritt getan hat, kann nicht mehr zurück. Und das haben die Jünger gewusst. Für sie gab es keine zwei Möglichkeiten, die eine wegzugehen und die andere da zu bleiben. Für sie gab es nur noch eine Möglichkeit, bei ihm bleiben. Und alle anderen Möglichkeiten waren Unmöglichkeiten. Es ging nicht mehr. Und deswegen der Schrei des Petrus, ohne jedes Pathos. Herr, wohin sollen wir gehen? Wir können ja nicht mehr. Wir müssen ja bei dir bleiben. Ich glaube, wer ernst macht mit Jesus, ist auf Leben und Tod, auf Gedeih und Verderb an Jesus gekettet. Und er kann nicht mehr zurück. Wenn es ein Zurück gäbe, gäbe es nur noch ein Zurück in die Verzweiflung. Das steht dahinter. Und das wusste Petrus. Und das wussten die anderen Jünger auch. Denen er ging so ähnlich wie Jakob, also mit Gott an Jabber kämpfte. Und dann verlor und dann dieser zusammengeschlagene Mann da auf der Erde lag und sich einfach an Gott festklammerte. Ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn. Das ist die Situation der Jünger. Wenn Jesus uns heute fragt oder zu uns sagt, zu uns, die wir hier sind, ihr könnt auch gehen. Können wir dann wirklich noch gehen? Können wir dann beleidigt sagen, ich bin von dir enttäuscht und jetzt ist Schluss? Und können wieder anfangen, wie es früher war? Oder müssen wir sagen, Herr Jesus, wenn du mich jetzt loslässt, dann bin ich für ewig verloren. Ich kann nämlich nicht mehr ohne dich leben. Das kann ich Ihnen nur bezeugen. Es ist für mich ein großer Schrecken, wenn Jesus mal scharf zupackt, in mein Leben hinein. Herr Jesus, ich kann nicht mehr weg. Bitte, lass mich nie mehr los. Denn an dir hängt es ganz allein. Wenn es an mir läge, wäre ich schon längst weg. Aber dann auch schon längst in der Verzweiflung. Und das möchte ich heute mitgeben als Schluss unserer Versammlung, unserer Jugendversammlung. Bitte, Sie können ja gar nicht mehr von Jesus weg. Oder haben Sie noch eine zweite Möglichkeit, wegzugehen oder da zu bleiben? Solange wir noch schwanken, wir können gehen, wir können bleiben, haben wir noch nicht erfahren in unserem Leben, was es heißt. Ich habe erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und nun möchten wir zum Schluss als Antwort einen kleinen Sprechchor haben, sprechen, den dieser Text zugrunde liegt.
Familie ohne dich,
in unsere Arbeit ohne dich,
in die Woche ohne dich,
in den Sonntag ohne dich,
in die Verlassenheit unserer Sünde.
Herr, wir können nicht mehr zurück.
Wohin sollen wir gehen ohne dich? Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her?
Ohne dich, wer nehme meine Bürde? Wer?
Ohne dich zerstieben, würden wir im Nu glauben, hoffen, lieben. Alles, Herr, bist du.
Alles?
Alles! Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit.
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
Ich wehre meinem Fuß alle bösen Wege, dass ich dein Wort halte.
Zeige mir, Herr, den Weg deiner Rechte, dass ich sie bewahre bis ans Ende.
Lass meinen Gang gewiss sein in deinem Wort und lass kein Unrecht über mich herrschen.
Alle meine Wege sind vor dir. Darum halte ich deine Befehle und deine Zeugnisse.
Ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Befehle.
Herr, wohin sollen wir gehen?
Du hast Worte des ewigen Lebens.
Und wir haben geglaubt.
Herr, stärke uns den Glauben.
Herr, erhalte uns den Glauben.
Herr, mehre uns den Glauben.
Den Glauben mehr, stärkt den Verstand, dass uns dein Name wird wohl bekannt.
Wir haben erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.
Ja, nun sind wir zu Ende. Wir schließen unsere Versammlung. Das habt ihr ja gemerkt, so abends gern mit dem Loblied. Nun danke alle Gott. Der Posaunenchor spielt jetzt mal ein Vers nur für uns zum Zuhören. Nur für uns zum Zuhören. Da können die Herzen leise mitsingen, nicht?
Wer spielt eins,
es ist wirklich so, wohin sollen wir gehen? Mach uns allen das so deutlich, dass alle Wege verbaut sind, dass es keine anderen Wege gibt als den einen. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und nun hilf, dass wir alle miteinander auf diesen Weg kommen. Den Weg zum Leben, ach, den Weg, der das Leben ist. Gib das, was heute Nachmittag gesungen und gesagt wurde, ein Same ist, der auf gutes Ackerland gefallen ist und Frucht bringt, hundertfältig. Und nun, Herr, segne uns. Breit dein Segen durch graben Hände über uns alle. Amen. Lob, Ehre und Freude sei Gott.